Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Herzlich willkommen zu Ausgabe 47 des Data Navigator Podcast. Kurz vor dem Sommer noch eine spannende Folge. Zu zweit bei euch sind, man mag sagen wie immer, Hubertus. Hallo Hubertus.
Hallo Martin.
Und Martin Schirmbacher, so sieht's aus. Ja, wir haben ein paar technische Schwierigkeiten und während wir sie behoben haben, Hubertus, ist mir eingefallen, dass wir schon lange nicht mehr richtig wirklich technische Schwierigkeiten hatten. Jedenfalls nicht auf dem Niveau, wie wir sie heute hatten, aber wir haben es geschafft, uns nochmal zusammenzufinden.
Ja, genau, sehr schön. Und bei mir sogar auf dem Handy, also unsere lieben Zuhörer, wenn zwischendurch irgendwie es mal knackt oder so, dann wisst ihr warum.
Genau. Wir wollen heute sprechen über den Datenschutz. Wir wollen sprechen über das Verhältnis von DSGVO und Data Act und ein paar Themen, die sich da stellen. So eine Folge hatten wir schon lange mal geplant, weil es ja mal eine Weile hieß, die Flucht in die DSGVO würde den Data Act killen. Anders heute ist aber, dass es in der vergangenen Woche am Dienstag die inzwischen dritte Denkwerkstatt der Bundesdatenschutzbeauftragte zum Data Act gab. Und da sind noch ein paar Themen aufgetaucht, die wir sowieso hier auf unserer Agenda hatten. Es gab dort eine durchaus muntere Diskussion rund um die Themen, die sich so im Datenschutz stellen. Da werden wir vielleicht ganz zum Schluss auch nochmal drauf eingehen, was Zuständigkeitsfragen angeht, die Behörden, sowohl die Bundesnetzagentur als auch die Bundesdatenschutzbeauftragte, die inzwischen zuständige Behörden sind für den Data Act. Und ich will euch auch an der Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wir schon mal über die DSGVO gesprochen haben, nämlich mit Jens Ambrock von der Hamburgischen Behörde vor ziemlich genau einem Jahr in Folge 12 des Data Navigator. Ja, so viel vielleicht zum Intro. Hubertus, wie steigen wir ein in dieses Datenschutzthema?
Ja. Ich würde sagen, als allererstes nochmal für den heutigen Verlauf, wir wollen das wie immer so machen, dass wir vor allen Dingen in die Praxis auch gucken. Also wir werden uns verschiedene Sektoren angucken, wo gibt's denn da personenbezogene Daten, wer ist denn als Person betroffen und uns anhand dieser Beispiele durch die dann auch rechtlichen Themen hangeln. Aber vielleicht vorab nochmal von dir der kurze Überblick, Martin, wo spielt denn der Datenschutz eine Rolle im Data Act?
Naja, also erstens sagt der Data Act, das war ja gar nicht so selbstverständlich, als der sozusagen wirksam wurde, dass er und die ganzen Herausgabeansprüche, die sich da stellen mögen, sowohl für Daten mit als auch für Daten ohne Personenbezug gilt. Das heißt, die Tatsache, dass Daten personenbezogene Daten sind, führt nicht raus aus dem Data Act. Im Gegenteil, es steht explizit drin, dass auch personenbezogene Daten betroffen sind. Dann sagt der Data Act aber, was so die europäische Digitalgesetzgebung ja immer zu machen scheint, also der Data Act gelte unbeschadet der DSGVO und präzisiert dann sogar noch, dass im Falle des Widerspruchs von Datenschutz und Data Act, also der Datenschutz sich durchsetzen solle. Ein Punkt übrigens, den wir auch nochmal gesondert beleuchten könnten, nicht heute, ist, dass ja auch die E-Privacy-Verordnung, die es noch nicht gibt, die E-Privacy-Richtlinie, unberührt bleiben soll, sodass also auch die Einwilligungserfordernis und die Endgeräteintegrität unberührt bleibt. Also die Message des Data Act ist, es gilt auch für personenbezogene Daten, aber wenn du irgendwas mit personenbezogenen Daten zu tun hast, dann musst du auch die DSGVO beachten. Und so an paar kleinen Stellen differenziert dann auch der Data Act, zum Beispiel in Artikel 4 Absatz 13, wo es darum geht, ob ich einen Vertrag brauche als Hersteller, um die Daten weiter nutzen zu dürfen. Da sagt man, wenn du personenbezogene Daten hast, dann nicht, weil da brauchst du sowieso eine Rechtsgrundlage nach der DSGVO, so die Idee. Wenn du nicht personenbezogene Daten hast, dann schon. Also insofern spielt es schon ab und zu eine Rolle, aber die Grundaussage ist, beide Regelwerke gelten parallel.
Ja, und ich glaube, methodisch und strukturell macht das auch erstmal Sinn, auch für mich eher als Laie, anders als du, wirklich der Experte in dem Thema. Auf der einen Seite der Daten, die DSGVO mit dieser Schutzfunktion, die auf keinen Fall irgendwie ausgehöhlt werden soll. Und auf der anderen Seite die Zielrichtung des Data Acts, Datennutzung, also die Datenrechte nochmal gerechter verteilen und vielleicht auch zu multiplizieren, das schließt sich überhaupt nicht aus. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll gestaltet worden. Der Teufel liegt dann im Detail, das gucken wir uns genau an. Vielleicht gehen wir mal in so ein Beispiel rein. Also wir erinnern uns an die runden Tische in unserem Data Navigator im November, da hatten wir ja auch beispielsweise den runden Tisch zum öffentlichen Nahverkehr. Da kommt immer wieder das Beispiel des Busfahrers. Ja? Also ein Busfahrer in einer Flotte, der geriert eine ganze Menge Daten. So, wie verhält sich's mit diesen Daten? Gucken wir uns mal an. Martin, was ist dein erster Aufschlag dazu? Darf man die überhaupt erheben, die Daten aus dem Fahrverhalten?
Ja, also der Busfahrer war auch am Dienstag der Dauerthema. Also allen Berliner Busfahrern müssen eigentlich ständig die Ohren klingeln, wenn man so viel über sie und ihr Fahrverhalten redet. Da muss man wahrscheinlich schon ziemlich tief reingehen, was da jetzt tatsächlich technisch und dann auch praktisch passiert, ne? Weil der Grundfall, ja, der Bus fährt durch Berlins Straßen der Daimler hieß dann am Dienstag auch immer, aber jedenfalls der Bushersteller, aber vielleicht auch der Batteriehersteller, irgendwelche anderen Bauteile, die in dem Bus verbaut sind, die Hersteller davon oder Zugangsberechtigte da bekommen Daten über, ja, letztlich erstmal über das Fahrzeug, wie Bremsverhalten, Batterieverhalten und so weiter. Und da wird es sich nicht ausschließen lassen, dass es dort auch Daten betroffen sind, die aus dem Fahrverhalten des Busses stammen. Ja, übrigens auch Daten, an der die BVG möglicherweise ein Interesse hat, ja, weil sie wissen will, wenn ich immer wieder an jeder Kreuzung ich beschleunige, und dann geht halt die Batterie schneller zur Neige, was vielleicht für die Streckenplanung wichtig ist und was dann vielleicht man aber auch zu einem Gespräch Inhalt mit dem Busfahrer machen kann. Fahrt auch mal ein bisschen sparsamer. Insofern haben wir da schon mal ein Datenschutzproblem, jedenfalls solange wie die Daten Personenbezug haben. Für die BVG haben sie natürlich, weil die wissen ja, wer ist zu welcher Zeit dort mit welchem Bus gefahren. Den bleiben wir mal dabei, wenn das Daimler ist, die den Bus hergestellt haben. Und das sind ja auch Vertreter, die jetzt bei unserem Data Navigator Forum mit am Tisch saßen, die Daten erheben und denen jetzt erstmal egal ist, wer jetzt da gefahren ist. Ja, die bekommen Daten. Und jetzt ist schon die Frage, sind eigentlich diese Daten für den Daimler Daten mit Personenbezug oder nicht? Und nur dann haben wir
Martin, mal kurz ein DSGVO-Thema. Ja, kurze Zwischenfrage. Du sagst ja Daten für. Also du unterscheidest jetzt, sind die Daten personenbezogen für den einen oder für den anderen? Kannst du das nochmal kurz erläutern? Also das ist nicht, das ist nicht absolut, sondern relativ, oder wie ist das?
Da ist jetzt mein Datenschützerherz mit mir durchgegangen und habe die eine Frage, über die man bis zum EuGH in vielen Entscheidungen jahrelang gestritten hat, ein bisschen als bekannt vorausgesetzt. Es ist in der Tat so und war nicht immer so anerkannt und gibt auch weiter Vertreter, die das anders sehen. Es ist so, dass man von einem relativen Personenbezugsbegriff ausgehen muss. Das hat der EuGH nicht zuletzt in der viel diskutierten SRB-Entscheidung nochmal klargestellt, aber eigentlich auch schon vor 10 Jahren in der Breyer-Entscheidung deutlich gemacht. Ja, man muss bei der Frage, haben Daten Personenbezug oder nicht, schauen auf denjenigen, der die Daten als Verantwortlicher verarbeiten möchte und verarbeitet. Also ja, wenn ich Daten verarbeite, um sie zu meinen Zwecken zu nutzen, dann muss ich schauen, sind diese Daten für mich personenbezogen. Und dabei bleiben wir gleich bei dem Beispiel. Ja, da muss ich halt schauen, habe ich die Möglichkeit, als Verantwortlicher mit den mir zur Verfügung stehenden und von mir wahrscheinlich genutzten, da wird es dann schon schwammig, Mitteln, diese Daten irgendeiner natürlichen Person zuzuordnen. Ja, und wie gesagt, das, für die BVG wird es so sein. Ja, bei Daimler kann man sich schon fragen, ob die eigentlich eine Zuordnung zu einer konkreten Person, zu einer individualisierten Person vornehmen können. Ja, und da wird es drauf ankommen, ist zum Beispiel der Busfahrer, wenn auch nur mit einem Login oder mit einer Kennnummer beim Daimler identifiziert, weil er sich jedes Mal anmelden muss, ja, dann ist vollkommen klar, dass die Daten für den Hersteller personenbezogen sind. Oder ist es vielleicht, oder ist es nicht der Fall und die erheben diese Daten gar nicht, sondern nehmen tatsächlich nur die Daten aus dem Fahrzeug. Und dann haben wir diese zweite Möglichkeit, sagen wir mal, der Re-Identifizierung.
Kann man Martin, bevor wir ganz kurz nochmal, das ging mir jetzt schon zu schnell. Du sagtest, ob Daimler da jemanden als Person identifizieren kann. geht es ums Können oder ums Wollen? Worauf kommt es hier an? Und bei Können, wie weit geht dieser Können-Begriff? Also das ist vielleicht ein Anknüpfungspunkt an die nächste Frage dann. Aber
Wir sollten dich die Vorlage fragen für den EuGH schreiben lassen. Warum bist du nicht Richter irgendwo? Diese Frage, so präzise ist sie leider noch nicht vom EuGH beantwortet worden. Also es geht darum, es geht grundsätzlich schon ums Können. Ja, sonst könnte man ja immer sagen, ich wollte das ja gar nicht, also mir geht's ja gar nicht um. Ja, also dann hätten wir gar keine personenbezogenen Daten mehr. Ja, dann könnte man auch sagen, klar, ich will dir die Rechnung schreiben. Das ist dann vielleicht noch eine Datum mit Personenbezug im B2C-Bereich. Ja. Aber ansonsten bin ich dann immer schnell raus, weil ich will ja nur allgemeine Daten verarbeiten. Also es geht grundsätzlich schon ums Können, aber die Frage ist eher, was muss ich berücksichtigen beim Können? Ne? Also welche Möglichkeiten, die mir theoretisch oder praktisch zur Verfügung stehen, und da lässt der EuGH schon eine gewisse einschränkende Auslegung erkennen. Es geht nicht darum, was du theoretisch irgendwie machen kannst, indem du verbotene Methoden anwendest, die müssen zum Beispiel außer Betracht bleiben, ja, oder indem du, was weiß ich, alle Leute anschreibst, hey, kannst du mir mal helfen, den Personenbezug da wieder herzustellen, ja, also zum Beispiel beim Daimler wurde ja naheliegen, dass der Daimler die BVG fragt, wer ist da eigentlich Fahrer gewesen, ja, und da darf aber die BVG nach der DSGVO sicher, also von anderen Konstellationen abgesehen, aber fällt einmal schwer, einen Anspruch dort zu generieren oder zu kreieren. Deshalb kann man sich gut auf den Standpunkt stellen, dass wenn die nichts weiter über den Fahrer wissen, dass die dann tatsächlich für den Daimler keinen Personenbezug haben. Nochmal nach dieser SAB-Entscheidung scheint es auch die vorzugswürdige Auslegung zu sein. Und dann war ich jetzt dem Twist, wenn ich jetzt aber sozusagen ein Profil erstelle, und das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ich sozusagen anhand des Fahrverhaltens den Busfahrer reidentifizieren kann, dann könnte man, ob das bei einem Busfahrer reicht und ob die das dann machen, weiß ich nicht. Aber da ist jedenfalls noch ein zweites Einfallstor, dass man sagt, also diese Profilbildung kann dann auch wiederum dazu genügen. Das hat man früher im Werden der DSGVO Singling Out genannt, dass sich sozusagen einzelne Personen dann doch darüber identifizieren kann. Aber die Zuordnung zu einer natürlichen Person muss am Ende gegeben sein. Sodass wir dann sozusagen die Konstellation haben, dann ist möglicherweise für den Hersteller die Daten gar nicht personenbezogen, für die BVG schon. Und dass dann die Daten, wenn sie der BVG zur Verfügung gestellt werden, die macht jetzt einen Herausgabeanspruch nach dem Data Act geltend, dass sie dann für die BVG natürlich Personenbezug haben, weil die ja die Zuordnung vornehmen können, wenn die jetzt mit Timestamp zum Beispiel erhoben werden. Bloß das ist ein Thema, was die BVG sowieso hat, ob sie Fahrverhalten tracken darf und so weiter, das ist völlig unabhängig vom Data Act, dass man jetzt sagt, na, deshalb wollen wir die Daten nicht erheben oder nicht vom Daimler holen, wegen Datenschutz, ist ein Thema, was die BVG sich sowieso stellen muss und im Zweifel mit ihrem Betriebsrat besprechen muss, ob sie das wollen oder nicht.
Ja. Also das ist immer ein ganz, ganz wichtiges Zwischenergebnis. Die gleichen, derselbe Datensatz kann für den einen Personenbezug haben und für den anderen nicht. Und in unserem speziellen Fall, also hier auf den Data Act bezogen, hat der Dateninhaber, also der Hersteller, keinen Datenbezug, keinen Personenbezug und der Nutzer aber doch.
Das kann genau so sein, ja. Und dann stellt sich aber hier, ich will es jetzt nicht noch auf die Spitze treiben, aber jetzt stellt sich die Frage, verarbeitet denn die BVG überhaupt die Daten, die automatisch aus dem Fahrzeug an den Daimler fließen? Sie macht ja, also in der DSGVO heißt ja, was Datenverarbeitung ist, also da musst du schon mal irgendwas machen oder machen lassen. Wenn es jetzt diese Datenverarbeitung betreffend gar keinen Auftrag der BVG gibt, bitte verarbeite doch mal die Fahrerdaten da und dafür. Und es zum Beispiel keine Auftragsverarbeitungsvereinbarung gibt, dann kann man sich schon fragen, bestimmt da, so heißt es dann in der DSGVO, die BVG eigentlich über die Mittel und Zwecke der Datenverarbeitung, wenn der Daimler eigentlich macht, was er will. Und es ist ja die Konstellation, wenn wir mal zum nächsten Fall gehen würden, nehmen wir mal den Windpark, ja, wo man ja schon ein bisschen gucken muss, wo da der Personenbezug liegen soll. Aber die Daten, die dort an der Turbine erhoben werden von dem Hersteller, stellt sich ja die Datenschutzfrage im ersten Schritt nicht, ne, sondern da werden die halt für das Unternehmen hebt der Hersteller die Daten, und der Windparkbetreiber ist eine juristische Person, der vielleicht erstmal gar keine personenbezogene Daten hat.
Okay, also im Windpark ist ja die typische Konstellation, wir haben einen Hersteller, der hat im Zweifelsfall auch einen Wartungsvertrag abgeschlossen über, haben wir gehört, 15 Jahre läuft das häufig, 12 Jahre mindestens eigentlich, Laufzeiten zum Teil auch noch länger. Also da marschiert regelmäßig jetzt Personal auf den Windpark, steigt da vielleicht sogar hoch, und da fallen jetzt auch alle möglichen Daten an, die schreiben Berichte und so weiter. Wie gucken wir jetzt da drauf?
Ja, also können wir natürlich ganz verschiedene, von verschiedenen Leuten Personal können die ja sein, ne? Also das kann jetzt des Windparkbetreibers Personal sein. Dann ist die Situation eigentlich so, wie sie beim Busfahrer ist.
Fangen mal an mit dem, also der Standardfall ist, das Wartungspersonal kommt vom Hersteller, ja, vielleicht von der Tochtergesellschaft, aber es kommt in der Regel vom Hersteller. Der Windparkbetreiber möchte jetzt gerne so viel wie möglich Daten über seinen Windpark bekommen. Und da sind dann eben möglicherweise auch Protokolle drin über das Wartungspersonal. Wann sind die da reingekommen? Was haben die da gemacht? Und das möchte der gerne wissen.
Genau. Und damit haben wir hier, als hätten wir uns das vorher überlegt, Hubertus, die umgekehrte Konstellation. Weil jetzt ist auf einmal der Personenbezug beim Hersteller, der weiß ja, welcher Mitarbeiter der jetzt dort die Wartung vorgenommen hat. Der will das auch wissen. Das ist möglicherweise auch protokollpflichtig, dass sie dann jedenfalls mal, um zu zeigen, dass sie gewartet haben und so weiter, sagen wollen, wer das war und warum das so gewesen ist und was da jetzt genau passiert ist und so weiter. Ja, und Windparkbetreiber dort Daten herausverlangen will, und er sagt, alle Daten, die da jetzt angefallen sind, ja, dann lässt sich wiederum argumentieren, die Daten haben ja für mich gar keinen Personenbezug, weil ich, selbst wenn es jetzt Daten sind, die sozusagen Aussagen über einzelne Wartungsmitarbeiter zulassen, weil mir völlig egal ist, und ich auch keine Möglichkeit habe, den jeweiligen Mitarbeiter zu identifizieren. Da mag man aber schon ein Thema draus machen, ja, wenn es jetzt den Offshore-Windpark, ja, wo der Windparkbetreiber nie selber rausfährt, der hat auch keine Identifikationsmöglichkeit. Bei dem Bauer, auf dessen Feldern irgendwie drei Windräder stehen, der da selber immer, der auch weiß, wer da hinkommt, da ist es dann möglicherweise anders, ne? Denn dass der die drei Jungs, die da zweimal im Jahr kommen, schon über die Jahre kennt vielleicht, oder die vielleicht auch aus der Nachbarschaft kommen oder was auch immer, ja, und dort die Wartung vornehmen, da mag man dann schon sagen, dass der dann vielleicht eine Reidentifikationsmöglichkeit hat. Und dann braucht man eine Rechtsgrundlage. Da muss man sich überlegen, sind das jetzt personenbezogene Daten, oder muss man die exkludieren von der Weitergabe? Aber da lassen sich auch Lösungen finden durch Pseudonymisierung oder sogar Anonymisierung. Und die Gedanken muss man sich dann machen, ja.
Also dazu kommen wir gleich nochmal zurück, aber nochmal den ersten Fall jetzt. Also wir halten fest, wieder Zwischenergebnis, sehr interessant. In dem Fall, in dem der Hersteller Personal hat, zu denen vielleicht dann personenbezogene Daten anfallen, und diese Daten werden dann vom Nutzer herausverlangt, sagst du, ist das Gleiche. Es kommt darauf an, ob der Nutzer die Möglichkeiten hat, denjenigen zu identifizieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es egal, ob das personenbezogen beim Hersteller ist. Ist völlig egal. Er darf sie trotzdem haben.
Korrekt. Korrekt. Okay, es ist natürlich so, dass da jetzt nicht der Name des Wartungsmitarbeiters natürlich mit übermittelt werden darf. Ne?
Exakt.
Aber auch da, ja, wissen und da dann doch wollen, die Daten möchte ja der Windparkbetreiber auch gar nicht haben. Dem ist ja auch vollkommen egal, ob der Klaus oder Thorsten heißt. Ne? Also deshalb ist es in der Praxis, sollte das auch kein Problem sein.
Und jetzt in dem Sonderfall, in dem durch irgendwelche Umstände der Nutzer doch die Person identifizieren kann. Können wir das nochmal genauer aufdröseln, was dann passieren sollte? Genau. Was sollte?
Ja, dann muss sich der Nutzer fragen, dann verarbeitet er personenbezogene Daten, ja, wenn er die Daten erstmal bekommt, und er muss sich fragen, habe ich dafür eine Rechtsgrundlage? Ja, da wird der Data Act selber wohl keine Rechtsgrundlage geben. Was soll, ja, wozu soll man da jetzt personenbezogene Daten geben? Außerdem steht, können wir nochmal gleich drauf kommen, im Data Act auch an einer Stelle, dass man sozusagen nicht den Data Act so interpretieren soll, dass man jetzt alle Daten erheben darf, aber über die Übermittlung trifft der Erwägungsgrund an der Stelle keine Aussage. Aber jedenfalls aus dem Data Act kommt die Berechtigung nicht. Aus dem Vertrag kommt sie auch nicht, weil da, also 6.1b DSGVO kommt sie auch nicht, weil da der Vertrag ist ja nicht mit dem Wartungsmitarbeiter geschlossen worden, dessen Daten ich da verarbeiten möchte. Bleiben die berechtigten Interessen. Ja, da wenn eine Einwilligung, das wäre ja sozusagen Last Resort, könnte man sich natürlich einholen. Plus, warum sollte der Wartungsmitarbeiter freiwillig einwilligen, dass sozusagen dessen Auftrag seine Unternehmen unterwegs ist, personenbezogene Daten bekommt. Das heißt, wir sind bei berechtigten Interessen. Und da muss man dann die übliche Interessenabwägung machen, die wir hier bei uns jeden Tag für Mandanten machen. Ist es so, womit rechnen die Leute, sage ich immer, ist die Frage. Also was sind die vernünftigen Erwartungen der Betroffenen? Darf ein Wartungsmitarbeiter damit rechnen, dass Dinge, die er im Auftrag seines Unternehmens, aber im Kundenauftrag übernimmt, am Ende bei dem Kunden landen? Na, vielleicht schon. Ja, und dass da vielleicht sogar der Name dabei ist oder jedenfalls eine Kennnummer für diese Person, dass es vielleicht Umstände geben mag, wo man da eine Zuordnung vornehmen kann, lässt sich hören, dass er da möglicherweise keine entgegenstehenden Interessen hat. Andere Ansicht, je nach Konstellation vertretbar, ja, dass man sagt, naja, was will ich jetzt, wenn ich da wirklich was kaputt gemacht habe und die Tür vom Windrad falsch geschlossen oder offen gelassen habe und der jetzt gegen mich privat vorgehen möchte, weil er mir vorwirft, ich hätte da mutwillig sein Eigentum zerstört, whatever, ja, dann mag man da anderer Meinung sein, aber dann ist das Interesse des Unternehmens auch wieder höher zu gewichten, wenn es so ist. Ne? Also da hat man da tatsächlich mal eine DSGVO-Frage, die man sich anschauen muss, genau.
Aber inwieweit kann ich denn jetzt als Hersteller mich auf genau diese Konstellation berufen? Also in dem Fall, wo es tatsächlich vielleicht Anhalte gibt dafür, dass der Nutzer, also der Windparkbetreiber, die Einzelpersonen kennt. Inwieweit kann ich mich als Betreiber, als Hersteller denn jetzt darauf berufen, aus diesem Grunde die Daten nicht herauszugeben?
Naja, also die Frage, ob der Nutzer eine Rechtsgrundlage hat, ist eine Frage, die der Nutzer beantworten muss. Der Data Act sagt jetzt nicht, du darfst die Daten nicht herausgeben, wenn es sein kann, dass sozusagen das Ziel der Nutzer da möglicherweise keine Rechtsgrundlage hat. In der Praxis wird es wohl schon so sein, wenn das Beschäftigte sind, ja, da habe ich des Herstellers, dass ich mir schon Gedanken machen muss, und zum Beispiel, das sagt der Data Act auch, dann eben pseudonymisieren oder anonymisieren muss, um die Daten herauszugeben. Ja, und wenn ich jetzt die Minimalvariante wäre ja einfach, die Namen zu streichen, ich weiß, welche Kunden, welche Wartungsmitarbeiter das waren, dann wird man schon sagen können, dass der, je nachdem, dass der Hersteller da ein Recht hat, zu sagen, ich gebe dir aber jetzt nicht alle Daten, in unserem Protokoll steht auch drin, wann genau die angefangen haben, wann die Pause gemacht haben und so weiter. Das sind Daten, die du dann nicht bekommen sollst. By the way, das sind dann auch möglicherweise keine Daten, die in der Maschine anfallen und nach Hause gefunkt werden. Ne? Das ist ja auch nochmal die Frage. Das ist ja wiederum Zusatzwissen. Wir sprechen, also die Data Act-Auskenner und Hörerinnen dieses Podcasts wissen das, wir sprechen über die Daten, die in der Maschine als Rohdaten anfallen und nicht die gesamten Datensätze, wie sie nachher beim Hersteller zusammengeführt werden. Ne? Also das heißt, die Tatsache, also dass jetzt wirklich identifizierbare Merkmale von den Wartungsmitarbeitern aus der Maschine unmittelbar nach Hause gefunkt werden und es nicht im Backend irgendwo zusammengeführt wird, ja, ist ja eher die Ausnahme als die Regel, so wie ich das in der Praxis bisher verstanden habe.
Naja gut, es ist der Fall, in dem, was weiß ich, irgendein Schaden im Windrad entsteht, der Mitarbeiter geht hin, loggt sich da vielleicht irgendwo ein und mit seinen Gerätschaften erstellt ein Protokoll von dem Zustand. Und in dem Protokoll gibt es dann, was weiß ich, bestimmte Referenzen, vielleicht auf Zeitcode und wer hat das Protokoll erstellt und so weiter. Also so wäre die Konstellation, vermute ich. Aber das heißt jetzt also, erstmal kann der Hersteller jetzt diese Herausgabe nicht verweigern, sondern es ist eher die, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist eher die Verantwortung des Nutzers, dann richtig mit den Daten umzugehen.
Immer, ja, ist immer der Verantwortliche, muss sich fragen, darf ich das eigentlich? Und ich würde schon sagen, dass es Konstellationen gibt, wo der Hersteller jetzt nicht alle Daten herausgeben muss. Also, dass er dann zum Beispiel dem Ansinnen des Nutzers, ich will jetzt aber alle Namen haben, entgegentreten kann und sagen kann, nee, da sehen wir nicht, dass du eine Rechtsgrundlage hast und die sind dann möglicherweise vom Data Act-Anspruch nicht umfasst.
Und dieser ganze Aufwand, der entstehen könnte, wenn es so Mischsätze gibt, also von mir beschriebene Fall, es gibt irgendwelche Protokolle, in denen die eigentlich wichtigen Daten drinstehen zur Maschine, kombiniert mit irgendwelchen anderen Referenzen, so also eine Anonymisierung, Pseudonymisierung, Herausstreichen von und so weiter, das ist ja aufwendig, ne? Wer trägt denn da die Last?
Die Last hat der Data Act entschieden, wer sie zu tragen hat. Ja, das ist Aufgabe des Herstellers. Er muss die Daten, die herauszugeben sind, nach Data Act herausgeben und er darf eine Gebühr dafür verlangen, wenn die an Dritte gehen sollen. Aber wenn der Nutzer sie selber haben möchte, müssen diese Daten kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, diese Last liegt tatsächlich bei dem Hersteller. Punkt.
Und da jetzt nochmal für diejenigen, die nicht schon aufmerksam alle unsere Episoden mitgehört haben, gilt das jetzt nur für neue Maschinen, die jetzt aufgestellt sind, oder gilt das auch für Maschinen oder Windparks oder Windräder oder was auch immer oder Busse, die schon länger im Betrieb sind?
Gilt für alle Daten, die seit dem 12. September 2025, also jetzt fast ein Jahr, nach Hause geschickt worden sind, unabhängig davon, ob sie das am 11. September auch schon gemacht haben oder nicht. Ja, also die Frage, wann der Vertrag geschlossen wurde, wann das Windrad hingestellt wurde, wann der Bus gekauft worden ist, ist für die Frage der Herausgabeansprüche irrelevant. Entscheidend ist, dass die Daten derzeit an den Hersteller gehen.
Ja. Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiges Zwischenergebnis, das dritte hier heute nochmal. Unsere aufmerksamen Hörer kennen das schon. Es gilt ab dem 12. September für alle Gerätschaften, die solche Daten gerieren und dann auch eben irgendwie austauschen. Wie ist das mit historischen?
Ich präzisiere kurz, Hubertus, seit dem 12. September. Ne? Nicht, dass man jetzt den Eindruck kriegt, das gilt erst ab 2026. Das gilt seit letztem Jahr schon. Was ab dem 12. September diesen Jahres neu ist, das könnten wir vielleicht noch mal kurz ergänzen, weil das jetzt immer mal wieder, allerdings meist von Leuten, die irgendwas verkaufen wollen, hochgehalten wird. Ist die Pflicht nach Artikel 3, die Data Act, die Daten möglichst direkt am Endgerät auslesen zu können. Die sogenannte Konzeptionspflicht, die gilt jetzt ab 12. September diesen Jahres, wenn da nicht noch ein Omnibus dazwischen fährt, aber der fährt selbst bei der Berliner BVG schneller als in Brüssel, jedenfalls was den Data Act Omnibus angeht. Insofern wird es so kommen, ja, am 12. September gilt diese Konzeptionspflicht und dann bis dahin müssen sich die Hersteller Gedanken gemacht haben, wie sie eigentlich, ob sie nicht eigentlich die Daten direkt am Endgerät zur Verfügung stellen wollen.
Also das gilt dann nur für die neuen Gerätschaften.
Ne? Also was? Ja, das.
Also so, ein okay, Bus, einen gebrauchten Bus, den ich kaufe, der vor dem Zeitpunkt konzipiert und gebaut worden ist, der fällt dann nicht darunter. Genau. Da gilt dann nicht Artikel 3, sondern nur Artikel 4 und nur in Anführungsstrichen, denn gerade haben wir es nochmal gesagt, ab dem 12. September 2025 gilt bereits die Pflicht, alle relevanten Daten rauszugeben. Ja. Okay, du hattest vorhin erwähnt, es gibt einen Erwägungsgrund, ich glaube, das ist der 7, der so ein paar Fragen aufgerufen hat. Wollen wir da ganz kurz nochmal drauf eingehen?
Ja, genau, weil der immer mal wieder so in unser Praxis auftaucht als Argument, dass man den sozusagen die DSGVO ja beachten muss und jetzt der Data Act keine eigene Rechtsgrundlage bieten würde, Daten herauszugeben. Also auch darüber ging es am Rande kurz bei der Denkwerkstatt in der vergangenen Woche. Da gibt es tatsächlich eine, jetzt suche ich das hier gerade, um es vorzulesen, aber der ist wie so vieles im Data Act so unübersichtlich, dass ich es nicht direkt finde. Egal, dann sage ich es sozusagen aus dem Gedächtnis. Da steht im Prinzip drin, dass der Data Act keine Rechtsgrundlage für die Erhebung oder Generierung personenbezogener Daten durch den Dateninhaber darstellen soll. Das heißt, ich soll jetzt nicht unter Berufung auf den Data Act, was ja auch vielleicht der ein oder andere jetzt alle möglichen Daten noch zusätzlich erheben, möglichst noch viel mehr Daten zu haben, um anschließend sagen zu können, ja, jetzt gebe ich sie halt dem Nutzer heraus, Klammer auf, wenn er fragt, Klammer zu. Ja, was aber nicht damit gesagt ist, ob der Data Act nicht mal eine Rechtsgrundlage sein kann, personenbezogene Daten zu übermitteln. In unserem Beispiel an den Windparkbetreiber, und da wird man schon sagen können, also wenn jetzt in meinem Mischdatensatz, das ist ja mein Beispiel von eben gewesen, Daten drin sind, die auch Personenbezug haben oder wo der Personenbezug nicht ganz ausgeschlossen werden kann und so weiter, wenn der Data Act sagt, ich bin verpflichtet, Daten herauszugeben, dann kann die da kann der Data Act in Verbindung mit 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe C, die rechtliche Verpflichtung, dann schon einen Grund sein, Daten zu übermitteln, Daten an einen Dritten, in dem Fall dann eben den Nutzer, herauszugeben.
Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Also grundsätzlich, nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, hat man so das Gefühl, es ist relativ klar geregelt. Grundsätzlich ist es nur die Ausnahme, in der eine Herausgabe der Daten aufgrund von Personenbezug verweigert werden kann. Aber die Unternehmen, absolute Ausnahme. Die Unternehmen tun schon gut daran, vielleicht sich besser zu überlegen, was sind denn die personenbezogenen Daten und für wen. Ne? Also ja. Wer kann? Also vielleicht kann man sogar sagen, der Data Act ist ein Katalysator für eine bessere Datenklassifizierung, das würden wir ja sehr begrüßen. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Exakt das kam in dieser Denkwerkstatt auch an einer Stelle heraus, dass Unternehmen, die sich dann jetzt so in Monat 10 des Data Act Wirksamseins mal damit befasst haben, sagen, ja, nee, wir wissen ja gar nicht, welche Daten da jetzt alles so anfallen und welche Daten da jetzt alles so Personenbezug haben. Ja, denkt an meine Drucker, die stolz berichten, dass sie 1000, also die Druckmaschinenhersteller, 1000 Datenpunkte in Echtzeit bekommen und sich ich will nicht sagen natürlich, vielleicht haben sie sich Gedanken gemacht, aber wo mich nicht überraschen würde, dass man da jetzt nicht sortiert, ist da denkbar, dass einzelne Datensätze Personenbezug haben, weil ich weiß, wer die Maschine bedient oder denkt an Fälle, wo wir es mit verschiedenen Herstellern in einer Maschine zu tun haben und ein Dienstleister oder wie auch immer bekommt erstmal alle Daten und verteilt sie dann. Also es gibt genug Fälle, wo Unternehmen schon immer, jedenfalls mal seit DSGVO 2018, sich hätten Gedanken machen müssen, welche Daten haben wir eigentlich und dürfen wir diese Daten haben? Und wenn der Data Act da Katalysator sein kann, dann umso besser und dann hilft es, by the way, am Ende auch dem Datenschutz, wenn denen mal klar wird, oh, hier haben wir Daten, die wir gar nicht so richtig im Auftrag unseres Kunden verarbeiten, sondern eigentlich im eigenen Interesse, die wir vielleicht gar nicht haben sollten. Ja, also wenn es dazu führt, dass man Daten, die man nicht haben darf und Klammer auf, vielleicht auch gar nicht nutzt, sondern die einfach nur rumliegen, dann nicht mehr erhebt, dann ist das auch schon ein gutes Ergebnis.
Mhm. Also was wir uns noch gar nicht angeguckt haben, Martin, ist ja die Rolle der Auftragsverarbeiter möglicherweise auf der einen oder sogar auf der anderen Seite. Wie sieht es mit denen aus?
Genau, ja, sehr gut, dass du das ansprichst mit den Auftragsverarbeitern und auch gleich sagst, dass sie auf beiden Seiten sein können. So ist es nämlich. Ja, der Daimler hätte ja auch kann ja auch im Auftrag der BVG personenbezogene Daten verarbeiten über die Busfahrer. Ja, und dann ist es aber aus Data Act-Sicht eigentlich auch kein großes Problem, weil dann hat ja die BVG ohnehin Anspruch auf Zugang zu den Daten, die im Auftrag verarbeitet werden. Das sind ja ihre Daten. Sie werden ja in ihrem Auftrag verarbeitet. Sie hat über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung Arbeit bestimmt. Ja, und alle anderen Daten kann man dann eben nach Data Act herausverlangen. Das heißt, selbst diese ja eher typische Konstellation, dass die Daten, dass das gemischte Datensätze sind, die dort aus der Maschine fließen, wenn es überhaupt Personenbezug gibt, natürlich, ja, auch eine solche Konstellation lässt sich eigentlich gut abbilden und führt nicht dazu, dass man rufen kann, DSGVO, wir geben nichts heraus. Und also insofern, diese Auftragsverarbeiterkonstellation ist eigentlich auch kein Hindernis. Ja, ich habe erst gelernt, ja, letztens, dass im Erwägungsgrund 22 steht, dass Auftragsverarbeiter nicht Dateninhaber sein sollen. Ja, das macht auch Sinn, aber dann natürlich nur für die Daten, die auch im Auftrag verarbeitet werden, die ja dann auch Personenbezug haben. Für die anderen können sie natürlich dann schon Dateninhaber sein. Und wenn sie es nicht sind, ja, dann kann jedenfalls der Auftraggeber die Daten herausverlangen. Ja, und jetzt kann man, das hatte ich auch in der Praxis schon an ein, zwei Stellen, können natürlich Konstellationen bilden, wo die dann für Dritte Daten verarbeiten und. Ja, da wäre mal, also wenn sie für den Hersteller verarbeitet werden und man dort sozusagen ein Auftragsverarbeiter in anderem Auftrag ist, ja, dann wird man sich im Zweifel fragen müssen, ob die dann da wirklich Personenbezug haben. Ja, das dürfte ja eigentlich gar nicht mehr so sein, dass die dann auch noch eine Zuordnung zu natürlichen Personen vornehmen können.
Martin, mein Handy ist auf 2%. Wenn wir
Okay.
kurz das gemeinsam abschließen wollen, habe ich da noch die Abschlussfrage. Ich als in Anführungsstrichen Betroffener, was weiß ich, Landwirt oder Flottenbetreiber, an wen wende ich mich denn jetzt eigentlich mit diesen ganzen Themen? Ich habe die Bundesnetzagentur, das haben wir verstanden, die ist jetzt die zuständige Behörde. Bisher musste ich zu meiner Landesdatenschutzbeauftragten die Bundes der Bundesdatenschutzbeauftragte spielt es auch eine größere Rolle. Was mache ich jetzt mit meinen Themen?
Ja, also erstmal soll es ja aus Bürgersicht so sein, dass du gehen kannst, wohin du möchtest, und die Behörde soll sich darum kümmern, dass die Information an die richtige
Gut.
Stelle weitergeleitet wird. Ja, es gibt jetzt eine Idee, wie man die Zuständigkeit nach dem Data Act Durchführungsgesetz zwischen BFDI und Bundesnetzagentur aufteilen kann, ja, und die Bundesnetzagentur ist dort im Lead. Ja, wenn ich zur Bundesnetzagentur gehe, mache ich jedenfalls nichts falsch. Ja, dann muss die Bundesnetzagentur die BFDI oder dann den BFDI involvieren, wenn es um um personenbezogene Daten geht. Und ja, die werden auch das Editorial von Luisa Specht-Riemenschneider in der ZD gelesen haben, wonach der Personenbezug in solchen Konstellationen eher fern liegt. Es wird Konstellationen geben, aber es wird auch welche geben, wo es nicht ist, und dann muss die BFDI nicht involviert werden. Die Landesdatenschutzbeauftragten bleiben aber zuständig. Ja, wenn der Landwirt zum Beispiel gar nicht möchte, dass John Deere die Daten über ihn verarbeitet, ja, personenbezogene Daten möglicherweise verarbeitet, dann sozusagen den Hinweg zum Hersteller, das wiederum ist, da sind die Landesdatenschutzbehörden zuständig. Ja, das heißt, das müsste dann, wenn man da jetzt zu einer Bundesnetzagentur geht, die Bundesnetzagentur eigentlich an die zuständige Landesbehörde weitergeben. Also da ist Komplexität, die man jetzt auch in dem Data Act Durchführungsgesetz nicht einfach wegwischen konnte. Es gibt ja Bestrebungen, den Datenschutz weiter zu vereinheitlichen. Der Koalitionsausschuss hat getagt und da, ich sag mal so, Dinge wiedergegeben, die ja auch im Koalitionsvertrag schon drinstehen. Ob das und in welchem Umfang das jetzt wirklich weitergeht, bleibt abzuwarten. Ich bin ja ehrlich gesagt skeptisch, aber ja, jedenfalls mal für die Ansprüche aus dem Data Act ist dann auch die Bundesdatenschutzbeauftragte zu involvieren.
Ja, gut, aber für unsere Zuhörer ganz wichtig, glaube ich. Also, wenn Sie, wenn ihr euch an die Bundesnetzagentur wendet, macht ihr nichts falsch. Die wird im Zweifelsfall auch dann darauf hinweisen, dass vielleicht eine Frage eher zu den Landesdatenschutzbeauftragten zu richten ist. Aber grundsätzlich Bundesnetzagentur ist die richtige Adresse. Und hier nochmal der Hinweis auch, dass die haben ja wirklich schon toll vorgearbeitet. Vor ihrer Ernennung bereits wurde ein Team zusammengestellt. Also, da sitzen auch Personen, die bereit sind, sich mit ihren Fragen dann auseinanderzusetzen. Damit auch nochmal wirklich die Einladung, die Aufforderung, der Hinweis, es lohnt sich bei solchen Fragen dann auch mal vorab, bevor es irgendwie kracht oder man Probleme hat, sich an die Bundesnetzagentur zu wenden. Sehr schön. Martin, vielen Dank. Haben wir noch was vergessen?
Ich wollte nur noch ergänzen, bei der Bundesnetzagentur gibt es wohl auch schon Fälle, bei der BFDI noch nicht. Er hat das noch von der BFDI, kann ich auch schon mitgeben, wird es auch Leitlinien zum Personenbezug im Data Act geben. Man hat sich da auch viel Mühe gegeben. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Das wird sicher auch gut werden und eben diesen Aspekt des Data Acts beleuchten. Also da kann man sich auch schon mal drauf freuen, da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Klarheit über einzelne Punkte zu haben. Ansonsten, glaube ich, haben wir nichts vergessen. Bevor dein Akku alle ist, kannst du die vorletzten Worte sagen und ich mache dann den Abbinder. Was wir, vielleicht eine Sache, die wir nicht hatten, aber natürlich stellt sich der Datenschutz mehr, wenn man im B2C-Verhältnis ist. Ne? Also wir könnten jetzt noch mal einen großen Case aufmachen. Das hat aber da am vergangenen Dienstag in der Denkwerkstatt auch nur am Rande eine Rolle gespielt. Was ist eigentlich mit Datenzugang im privaten Bereich, wenn ich einen Lautsprecher habe und der nach Hause funkt. Diese Ansprüche bestehen natürlich nach Data Act, sie bestehen dann auch nach der DSGVO, so personenbezogene Daten sind. Da stellen sich auch nochmal mannigfaltig Fragen, aber der Data Act, das scheint ja schon immer mehr sich herauszukristallisieren wird, wenn er fliegt, dann zunächst im B2B-Bereich fliegen. Und da haben wir, glaube ich, die Konstellation abschließend. Abschließend kann man ja nie sagen, aber jedenfalls behandelt.
Ja, sehr schön. Nee, also mir ist es deutlich klarer geworden. Vielen Dank für die klaren Erläuterungen und auch Aussagen dazu. Vor allen Dingen nehme ich mit, dass es darauf ankommt, also bei der Bewertung, ob es sich um personenbezogene Daten handelt oder nicht, darauf ankommt, was bei der entsprechenden Organisation an Möglichkeiten besteht, auch wirklich den Personenbezug herzustellen. Ja, und dass damit verbunden auch möglich ist, dass bei der einen Partei Personenbezug besteht und bei der anderen Partei nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aussage, die auch zu einer Vereinfachung führt oder vielmehr diese Komplikationen, die wir alle erwartet haben, vielleicht vom Tisch fegt.
Da will ich nur noch was zum Mitdenken für den Sommer auf den Weg geben. Es kann dann sogar sein, dass Daten, die eigentlich keinen Personenbezug haben, personenbezogen werden, weil der Data Act einem den Anspruch darauf gibt. Also das ist auch denkbar, dass sozusagen in unserem BVG-Fall Daten dort beim Daimler verarbeitet werden und weil die BVG die herausverlangen kann und vielleicht auch herausverlangt, dann eben auch diese Daten Personenbezug bekommen. Genau, so, Hubertus hat sich schon, wenn auch unfreiwillig, verabschiedet. Damit mache ich jetzt hier den Abbinder. Wir gehen, nicht nur Akkus von Hubertus sind am Ende, sondern auch die allgemeinen Akkus, die wollen wir jetzt also demnächst wieder aufladen, fahren allerdings getrennt in Urlaub. Wir melden uns Ende August, Anfang September wieder mit einer weiteren Folge des Data Navigator. Bis dahin wünsche ich einen tollen Sommer und viel Freude, ob mit oder ohne Daten. Ciao, ciao, bis dahin.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.